Vielen Dank für eure Musik. Guten Morgen. Caro hat eben den Predigttext schon so ein bisschen angedeutet. Wer hat eine Ahnung, worum es heute geht? Gebt mal Tipps ab. Jesus, ja. Auch. Ja, einfach mal was raushauen. Ich suche ein Leben. Habt ihr gesungen? Eben auch. Ja. Es geht um den Text, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Darunter, unter dem Titel oder unter dieser Überschrift ist das Gleichnis den meisten wahrscheinlich bekannt. Caro hatte eben einen anderen Vorschlag für einen Titel gegeben aus ihrer Bibel. Es gibt auch andere, noch mehr Titel in anderen Übersetzungen. Und im Laufe der Predigt werde ich euch auch noch so ein paar andere Titel oder Überschriften zu dem Text vorschlagen. Und ich lese den Text aus Lukas 15, und zwar in Abschnitten immer. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Ein Mann, der in die Welt zieht. Gar nicht so ungewöhnlich heutzutage bei uns. Manche haben vielleicht das Stichwort Vanlife schon mal gehört. Menschen geben teilweise ihre Wohnungen auf, verkaufen, was sie nicht mehr brauchen und ziehen in einen Camperbus und ja, reisen mit dem Camper um die Welt, leben und arbeiten im Van. In vielen Berufen ist das möglich. Könnte ich mir eigentlich auch mal überlegen, dann können wir die Predigten wieder streamen oder so und ich sitze dann irgendwo auf irgendeiner sonnigen Insel. Auch viele junge Menschen machen nach dem Abi oder nach dem Studium erstmal ein Auslandsjahr, Work and Travel oder etwas Ähnliches. Zur Zeit Jesus war das allerdings etwas anderes. Die Söhne, die blieben zumindest in der Nähe ihrer Eltern, unter anderem auch, weil sie für die Versorgung der Eltern, wenn die dann älter wurden, zuständig waren. Was der jüngere Bruder hier in dem Gleichnis macht, das ist ein Unding. Nicht nur, dass er seine Familie im Stich lässt und damit letztlich Schande über seine ganze Sippe bringt, er will auch vorzeitig sein Erbe haben. Das gab es damals eigentlich nicht. Vater, du bist für mich gestorben, rück die Kohle rüber. Das drückt er aus und pfeift damit auf die Familie. In dem Kulturraum, in dem Jesus unterwegs war, da war das ein absolutes No-Go. Der Vater, das uneingeschränkte Oberhaupt der Familie, der hätte seinen Sohn, der so etwas fordert, der hätte den verprügeln können. Und das hätte jeder befürwortet. Das wäre ganz normal gewesen. Das wäre sogar, oder so wie der Vater es hier macht, ist es eher sogar ungewöhnlich. Aber der Vater reagiert ganz anders. Ich bin anders, als du denkst, haben wir gerade gesungen. Er beißt in den sauren Apfel, er nimmt die Schmach auf sich und kommt dem Wunsch seines Sohnes nach. Er lässt es zu, dass sein Kind sich gegen ihn entscheidet. Er akzeptiert das Nein seines Sohnes. Ich bin anders, als du denkst. Du darfst dich selbst zerstören, bist Hüter deiner Zeit. Ich akzeptiere auch ein Nein für alle Ewigkeit, haben wir gerade gesungen. Und genau das macht der Vater im Gleichnis. Das Gleichnis vom ganz anderen Vater, könnte man vielleicht auch sagen. Und der Sohn zieht in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Das war's dann mit dem lockeren Lifestyle. Der junge Mann macht die Erfahrung, die auch heute noch manche Menschen machen, die schnell zu großem Geld gekommen sind. Schneller als man denkt, ist auf einmal alles weg. Und wenn man dann nicht in weiser Voraussicht irgendwas auf die Seite gelegt hat, ja, dann sieht es dumm aus, dann hat man ein Problem. Bei dem Sohn kam auch noch eine Wirtschaftskrise dazu. Er hatte sich völlig verzockt und legt eine Bauchlandung hin. Er geht komplett vor die Hunde, oder besser gesagt Schweine in diesem Fall. Und das ist in mehrfacher Hinsicht für ihn eine ziemliche Demütigung. Nicht nur ein dreckiger und stinkender Job, den er da ausüben muss. Für ihn als Jude, da galten die Schweine auch noch als unreine Tiere. Von denen, da hielt man sich fern. Aber er war ganz nah an ihnen dran. Und er beneidete diese Viecher sogar. Die hatten wenigstens was zu futtern. Er hatte nichts und er durfte noch nicht mal den Saufraß essen. Er ist am Tiefpunkt angekommen. Aber der Tiefpunkt wird für ihn zum Wendepunkt. Der junge Mann wird nachdenklich. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Manchmal muss man ganz tief sinken, damit es wieder aufwärts gehen kann. Das sagte einmal ein Freund zu mir. Und das erlebt der junge Mann im Gleichnis. Er wird nachdenklich, weil er ganz tief am Boden ist. In was für eine habe ich mich da eigentlich hineingeritten? Ihm wird bewusst, was er damals alles zurückgelassen hat für sein Leben in Saus und Braus. Das Abenteuer hatte ihn gereizt, dafür hatte er alle Sicherheit aufgegeben. Aber das Abenteuer hatte sich als ziemlich kurz herausgestellt. Wenn er doch nur sein altes Leben wieder haben könnte. Aber ihm war klar, das ist vorbei. Einfach wieder zurückgehen, hallo, ich bin wieder da, das ging nicht. Aber irgendwo in seinem Herzen war ihm bewusst, wie gutmütig und wohlwollend sein Vater damals war, als er wegging. Vielleicht erbarmt er sich, wenn ich meine Arbeitskraft anbiete. Nicht als Sohn will ich zurückgehen, sondern als Arbeiter, als Sklave. Den Sklaven meines Vaters, denen geht es wesentlich besser als mir jetzt. Was habe ich zu verlieren? Manchmal sind es die Tiefschläge in unserem Leben, die uns dazu bringen, etwas an unserer Lebensweise zu ändern. Krankheiten, Trennungen, finanzielle Notlagen, Konflikte, eine Kündigung, eine Naturkatastrophe, die können den Anstoß geben, über Grundsätzliches in unserem Leben nachzudenken. Sie machen es manchmal sogar zwingend notwendig. Das ist im Privatleben so, aber auch in Gemeinden. Da könnten es Fragen sein wie, warum fühlen sich die jüngeren Menschen bei uns nicht wohl? Weshalb sind nicht mehr Leute bereit, sich einzubringen und Ideen für die Gemeinde zu entwickeln? Warum wird Gemeinde als Last wahrgenommen und nicht als Lust- und Auftankort? Warum sind unsere Mitarbeiter und Helfer an ihrem Limit oder sogar darüber? Machen wir noch das, was Gott von uns will? Oder machen wir nur das, was wir vor 20 Jahren gemacht haben? Solche Überlegungen sind anstrengend. Sie können zu radikalen Änderungen führen, zu Einschnitten, die manchmal wehtun. Aber sie können auch dazu führen, dass es wieder aufwärts geht. Der junge Mann in der Geschichte wagt es, seine Entscheidung in Frage zu stellen. Er wagt es, seine Fehler einzugestehen. Und das macht eigentlich niemand gerne, Fehler eingestehen. Er wagt es zu sagen, ich bin gescheitert. Und er wagt es, umzudrehen und etwas ganz Neues anzufangen. Was er wohl gedacht hat auf seinem Weg zum Vater, hatte er manchmal auch Zweifel auf dieser Strecke, Angst, dass sein Vater ihn abweist. Der Vater hätte das Recht dazu gehabt. Aber er hoffte gegen alle Hoffnungslosigkeit. Er wagte es und zog durch. Er ging bis zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der junge Mann muss gar nicht den Weg bis zum Ende gehen. Sein Vater kommt ihm entgegen. Er rennt ihm entgegen. Ungewöhnlich war das. Ein Familienoberhaupt rannte nicht. Der Vater, der war Hausherr, der Patriarch, der schritt würdevoll. Er war reich, schließlich hatte er viele Diener. Ein Mann in seiner Stellung, der ließ andere rennen. Selbst zu rennen, das war unter seiner Würde. Aber der Vater ist so froh, seinen Sohn wiederzusehen, dass er auf seine Würde pfeift. Das Gleichnis vom rennenden Vater, könnte man vielleicht auch sagen, oder vom Vater, der seine Würde aufgab. Daran wird deutlich, wie ungewöhnlich das ist, was der Vater hier macht. Er hat es eilig, seinen Sohn in die Arme zu schließen. Er lässt ihn gar nicht zu Wort kommen, sondern er drückt ihn fest an seine Brust. Und als der Sohn wieder etwas Luft zum Reden hat, das sagt er seinen Vers auf, den er sich zurechtgelegt hatte und den er unterwegs wahrscheinlich tausendmal aufgesagt hatte, um nicht zu stottern in diesem Moment vor seinem Vater. Aber der Vater, der hört gar nicht richtig hin. Mein Sklave sein, so ein Unsinn, das ist mein Sohn und das bleibt er auch. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Er befiehlt seinen Dienern, das beste Essen vorzubereiten. Sie sollen Klamotten holen für den verdreckten Kerl. Er gibt ihm seine Würde zurück. Und er lässt ihm einen Siegelring geben. Er gibt ihm wieder Entscheidungsgewalt über sein Eigentum. Er nimmt ihn wieder als Sohn an, als sei nichts gewesen. Es ist wie eine Auferstehung für den Vater. Sein Sohn ist wieder da, er ist wieder lebendig. Kein Vorwurf kommt ihm über die Lippen. Keine Rüge oder keine Regel, die aber in Zukunft dann gefälligst eingehalten werden muss. Obwohl sein Sohn ihn für tot erklärt hatte. Und es hat schon irgendwie auch was Ironisches, dass der Vater jetzt über sein Kind sagt, er war tot und ist lebendig geworden. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte: Was ist denn da los? Der antwortete: Dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Nicht alle sind glücklich mit dem, was da gerade geschieht. Der ältere Sohn, der die ganze Zeit beim Vater geblieben war, der bekam erstmal überhaupt nichts mit von dem, was da passierte. Keiner hat es anscheinend nötig gehalten, ihn von der Arbeit auf dem Feld zu holen. Und dann muss er noch feststellen, dass für seinen nichtsnutzigen Bruder eine Party geschmissen wurde, von der man ihm nichts erzählt hatte. Hallo? Das ging von seinem Erbteil ab, was der Vater für diesen Rumtreiber da zum Fenster heraus warf. Aber dem Vater fällt auf, hier fehlt doch einer. Ich musste lange genug auf einen meiner Söhne verzichten. Und jetzt fehlt der andere? Ich möchte nie wieder ein Kind verlieren. Er gehört auch dazu. Er ist mir genauso wichtig. Ich muss nach ihm sehen. Das Gleichnis vom sorgsamen Vater. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und lässt sich gleich das gemästete Kalb und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Mal ehrlich, irgendwie kann man ihn doch verstehen, den älteren Bruder, den, der immer treu zu seinem Vater gehalten hatte. Gewissenhaft hatte er für ihn gearbeitet und sorgfältig und sparsam gewirtschaftet. Und jetzt kam der da und es wurde so ein Aufwand betrieben. Er spricht nicht von seinem Bruder. Für ihn war der Bruder tot. Der da, dein Sohn, der hat doch alles verprasst, was du ihm gegeben hast. Der Reichtum, den du dir über die Jahre aufgebaut hast. Erst hat er dich mit Füßen getreten, du warst ihm sowas von egal. Und dann, nachdem er seinen Anteil auf den Kopf gehauen hat, kommt er an und du gibst ihm auch noch was von meinem Anteil? Das ist ungerecht. Wofür habe ich mich denn kaputt geschuftet? Wofür habe ich mich krumm gemacht? Ich habe Anerkennung und Ehre verdient. Nicht der da, dein missratener Sohn. Wenn der ältere Bruder dem Gleichnis einen Namen geben könnte, dann vielleicht das Gleichnis vom ungerechten Vater. Irgendwie kann man ihn doch verstehen. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen egoistisch. Und es scheint, als hätte der ältere Bruder sich selbst mehr Lasten und Regeln aufgelegt, als der Vater es getan hat. Irgendwie hat er gedacht, dass er immer nur hart arbeiten müsste. Er hatte gar nicht gemerkt, dass der Vater auch gerne Beziehungen feierte. Irgendwie hatte er gedacht, dass er das ganze Hab und Gut zusammenhalten musste. Nur nichts ausgeben, was nicht sein musste. Dabei waren sie doch reich. Und der Vater hätte gar nichts dagegen gehabt. Er hatte sich nie getraut, seinen Vater nach Grillfleisch für ein Barbecue mit seinen Freunden zu fragen. Dabei wollte der Vater nicht einmal gefragt werden. Natürlich hättest du das gedurft. Was mein ist, ist doch auch dein. Ich bin gar nicht so eng, wie du denkst. Mein lieber Sohn, du stellst viel mehr Regeln auf als ich. Lass uns feiern, dass du bei mir bist und dein Bruder jetzt auch wieder. Stattdessen verliere ich dich jetzt, nachdem ich den anderen Sohn gerade wieder gefunden habe. Willkommen in der Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Wir haben eben schon gehört, Jesus erzählt das Gleichnis in einer Situation, als sich die fromme Elite seiner Zeit über ihn aufregt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, diejenigen, die betonen, dass sie alle Regeln der Tora, Gottes Regeln, erfüllten. Sie stören sich daran, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern aß und trank und feierte. Und wenn die Pharisäer nicht ganz borniert waren und verstrickt in ihren Hass gegen Jesus und die Sünder, dann mussten sie merken, dass sie mit dem älteren Sohn gemeint waren. Genau wie der ältere Sohn freuten sie sich nicht darüber, dass Menschen den Weg zurück zu Gott gefunden hatten, zu Jesus, dem menschgewordenen Gott, sondern sie regten sich darüber auf. Anstatt sich mitzufreuen über Sünder, die neu anfingen, nach ihrem Vater im Himmel zu fragen, anstatt sich mitzufreuen über Menschen, die etwas für Jesus taten, ärgerten sie sich und pöbelten herum. Das passte nicht in ihr Bild. Das ging doch nicht. Es konnte doch nicht sein, dass Gott diese Menschen annahm und so liebte, wie er sie, die Frommen, liebte. Wofür haben wir uns denn so angestrengt? Warum habt ihr euch denn so angestrengt? Könnte die Gegenfrage von Jesus lauten. Ihr seid doch Kinder Gottes und Miterben. Ich will euch doch zur Freiheit befreien. Ich will euch nicht knechten. Kann es sein, dass ihr euch Regeln auferlegt, von denen Gott gar nicht will, dass ihr sie erfüllt? Kann es sein, dass ihr gesetzlicher seid als der, der euch das Gesetz gegeben hat? Als der, der euch doch befreien will? Es ist irgendwie tragisch, aber nicht selten sind gerade die Gläubigen, die Frommen, diejenigen, die andere Menschen von Gott abhalten. So war es bei den Pharisäern, denen Jesus hier einen Spiegel vorhält. Aber sind wir vielleicht manchmal auch so wie der ältere Sohn? Friedrich Nietzsche schrieb in seinem Werk Also sprach Zarathustra: Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Die Pharisäer sahen nicht erlöst aus. Wie ist das bei uns? Wer sind wir eigentlich in dem Gleichnis? Sind wir der jüngere Sohn und stehen in der Gefahr, uns von unserem liebenden Vater zu entfernen? Nicht nach dem zu fragen, was er will oder was uns ihm näher bringt, sondern nur auf uns zu sehen? Es gibt so vieles, was uns von Gott wegbringen kann. Nie gab es so viele Möglichkeiten, unsere Freizeit zu gestalten wie heute. Wie schnell lässt man Gott dabei zurück? Vielleicht, weil wir uns denken, dass er doch da nicht mitmachen würde bei dem, was wir da machen. Aber würde er das wirklich nicht? Oder meinen wir das manchmal nur? Was sind die anderen Dinge, die dich von Gott wegziehen wollen? Konflikte, falscher Umgang mit Sex oder Alkohol, Krankheit, Karriere um jeden Preis, Machtgier, Rechthaberei, Neid, Tratsch, Selbstgerechtigkeit, Zweifel, mit denen du allein bleibst, anstatt sie mit Gott oder anderen Menschen zu teilen, übertriebene Ansprüche an dich oder an andere oder an Gott. Bist du auf dem Weg des jüngeren Sohnes weg vom Vater? Weißt du eigentlich, wie sehr er sich freut, wenn du zurückkommst zu ihm? Oder bist du vielleicht der jüngere Sohn etwas später in der Geschichte, als er schon zum Vater zurückgekehrt ist? Kannst du es vielleicht gar nicht fassen, dass Gott dich annimmt, trotz deiner Vergangenheit, trotz deiner Fehler und Macken, trotz deines Unvermögens und deines immer wieder Stolperns? Lass es dir sagen, Gott liebt dich. Er hat dich so gemacht, wie du bist. Er hat dir die Fähigkeit gegeben, Fehler zu machen. Genau so wie die Fähigkeit, Fehler einzugestehen. Und ganz ehrlich, wir sind doch alle mal derjenige, der nicht nach Gott fragt. Vielleicht nicht auf so krasse Weise wie der verlorene Sohn in der Geschichte, aber wir alle sind doch darauf angewiesen, dass Gott uns ab und an entgegenrennt. Dass er uns in Jesus entgegengespurtet ist. Ist uns das eigentlich bewusst? Was für ein Stein kann uns vom Herzen fallen, wenn wir verstehen, dass Gott sich ein Loch in den Bauch freut, wenn wir zusammen mit ihm feiern? Das Gleichnis vom maßlos liebenden Vater oder vom überglücklichen Vater. Sind wir manchmal vielleicht auch der ältere Sohn? Wie reagieren wir, wenn etwas nicht in unser Gottesbild vom Vater im Himmel passt? Darf nicht sein, was wir für falsch halten? Sagen wir Gott manchmal, was er gefälligst tun und lassen soll? Oder lassen wir uns auf das ein, was er macht und will, auch dann, wenn wir es nicht wirklich verstehen oder manchmal sogar ungerecht finden? Fällt es uns eigentlich auf, wenn unsere Brüder und Schwestern weg sind? Wenn sie nicht mehr zur Gemeinschaft kommen oder in den Gottesdienst, vermissen wir sie? Oder trauern wir nur um verlorene Arbeitskraft und Spender? Wie empfangen wir Leute, die seit langem noch einmal in den Gottesdienst oder zu einer anderen Veranstaltung kommen? Ein vorwurfsvolles: Dich habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Oder: Schön, dass du da bist. Ich freue mich über dich. Wie gehen wir damit um, wenn Leute sich in unsere Gemeinde einbringen, aber etwas anders machen, als wir es für richtig halten? Der Vater im Gleichnis hat auch anders gehandelt, als beide Söhne es dachten. Darf man bei uns auch mal Dinge anders machen? Ermutigen wir dazu? Fragen wir interessiert nach? Oder hauen wir unser Unbehagen und unsere Kritik, ohne nachzudenken oder ohne nach Gottes Willen zu fragen, sogar raus, ungefiltert, ungnädig? Oder wie würden wir reagieren, wenn plötzlich bei uns Menschen zum Glauben kommen, die nicht so ganz unserem Bild eines Vorzeigechristens entsprechen? Vielleicht charismatischer geprägt, als wir es sind, oder ja, vielleicht Obdachlose, Prostituierte, Vorbestrafte, Menschen mit anderen Lebensentwürfen als unserem. Wie würden wir reagieren, wenn sie sich nicht brav einfügen in unser System, sondern auch manches anders machen? Vielleicht sogar auf den Kopf stellen? Würden wir dann die Gemeinde verlassen, weil es nicht mehr unsere Gemeinde ist, so wie der ältere Sohn unter diesen Bedingungen nicht ins Haus gehen wollte? Und da gibt es noch den Vater in der Geschichte. Der steht für Gott und seine bedingungslose, unendliche Liebe. Natürlich sind wir nicht Gott und wir können uns in keiner Weise mit ihm vergleichen und wir würden zerbrechen an dem Anspruch, so zu handeln wie er. Aber wie wäre es, wenn etwas von seiner Liebe an uns reflektiert und unsere Mitmenschen trifft? Wenn man in unserer Gemeinde nicht den Spirit des älteren Sohnes spüren würde, sondern den Spirit des liebenden Vaters, den Heiligen Geist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, die Jahreslosung von diesem Jahr. Wie sehr wünsche ich mir, dass ich so sein kann, dass wir so sein können, dass man an uns die Liebe des Vaters erkennt, dass Menschen zu uns kommen können mit ihrer Fehlerhaftigkeit, weil auch wir mit unserer Fehlerhaftigkeit kommen dürfen, dass Menschen die Liebe Gottes in unserer Gemeinde spüren können, in einer Zeit, in der Lieblosigkeit an so vielen Stellen zunimmt. Und in einer Zeit, in der auch Christen in der Gefahr stehen, immer liebloser mit anderen Menschen umzugehen, egal ob die anderen sich Christ nennen oder nicht. Wie schön wäre es, wenn Menschen bei uns eine Hoffnung erleben, die auch am Tiefpunkt des Schweinetroges auf die Perspektive hinweist, die Gott uns gibt. Wer sind wir in diesem Gleichnis? Vielleicht haben wir von jedem etwas. Aber welcher Anteil in dir soll zunehmen? Wir wollen euch jetzt die Gelegenheit geben oder uns die Gelegenheit nehmen, mit Gott über unsere Gedanken zum Gleichnis ins Gespräch zu kommen, mit ihm zu beten. Ein Moment der Stille, damit fangen wir an und während des nächsten Liedes können wir noch weiter beten. Und vielleicht wollt ihr eure Gebete aufschreiben, sodass wir euer Gebet gleich bei den Fürbitten laut vorlesen können. Und ihr habt dazu zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist da gerade ein Code eingeblendet worden. Wenn man den mit dem Handy abfotografiert, landet ihr auf einer Seite, dann könnt ihr weiterklicken und dann euer Gebet aufschreiben. Der Vorteil ist, dass man dann eure Schrift auf jeden Fall lesen kann. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das ganz im alten Sinne analog zu machen. Ich habe ein paar Zettel und Stifte ausgelegt auf den Fensterbänken oder teilweise auf den Stühlen. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euer Gebet auf einen Zettel schreiben. Den sammeln wir am Ende des nächsten Liedes ein. Wenn ihr wollt. Ihr müsst ihn nicht abgeben. Vielleicht ist das auch nur euer Zettel. Aber wenn ihr den abgebt oder wenn ihr hier auf dieser Seite auf menti.com euer Gebet formuliert, dann werden wir das gleich bei den Fürbitten vorlesen. Keiner muss ein Gebet formulieren, aber ich finde, es ist eine schöne Möglichkeit, eine andere Art von Gebetsgemeinschaft und Fürbitte zu haben. Wir haben einen Moment der Stille und dann wird irgendwann die Band uns in das nächste Lied mit reinnehmen.